dass wir an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus feiern, das wissen in unserem Land die meisten, im Gegensatz zu anderen christlichen Feiertagen. Aber trotzdem ist die Tendenz auch da abnehmend. Was aber viele nicht wissen ist, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist. Christus ist kein Name, sondern Christus ist ein Titel. Und zwar der gleiche wie das Wort Messias. Nur das Wort Messias ist die Bezeichnung im Hebräischen, während Christus die Bezeichnung im Griechischen ist. Und auf Deutsch heißt beides so viel wie der Gesalbte. Und dieser Gedanke des Gesalbtwerdens, das ist für uns irgendwie eine ziemlich fremde Welt. Die meisten von uns kennen Salben irgendwie so aus dem medizinischen oder aus dem Hautpflegebereich. Ich weiß nicht, wie ihr es so mit Cremes haltet. Also ich bin da eher so ein Creme-Muffel. Ich denke immer, alles, was ich draufschmiere, kann der Körper nicht mehr selber produzieren. Das ist manchmal schädlich, gerade wenn man sich zu lange in die Sonne setzt oder wenn man mit Zement gearbeitet hat oder so. Da benutze ich dann doch schon mal eine Handcreme. Aber ansonsten bin ich da eher so muffelig unterwegs. Meine Frau Suse, die hat sehr trockene Haut. Also die kriegt schon einen Rappel, wenn wir im Auto sitzen und sie hat nicht irgendwie so einen Lippenfettstift parat, so, der dann irgendwie greifbereit ist. Ne? Und sie hat dann auch gesagt, falls ich mal irgendwas bekomme, dass ich nicht mehr bei Bewusstsein bin und du pflegst mich, dann denk bitte daran, mich immer von oben bis unten einzucremen, sonst ist nicht nur diese Krankheit da, sondern dann ist auch noch dieses Gefühl da, ich verdürre, ich trockne aus. Mit diesem Titel, der Gesalbte, war nicht gemeint, dass Jesus gut eingecremt war oder gut eingeölt war. Damals wurden Könige, wenn sie in ihr Amt eingeführt wurden, mit Salböl in einem feierlichen Akt übergossen. Nicht nur Könige, auch Priester, auch Propheten. Und man kann sich das wie so einen Segen vorstellen, der über einen läuft. Ich glaube, im Psalm 131, da ist auch davon die Rede, wie das Salböl aus dem Barte Aarons läuft und sich überall hin verteilt. Dieser Gedanke des Segens in der Vorstellungskraft mit diesem Öl, das ist irgendwie noch sinnlicher, noch wohlriechender, noch überfließender. Als ich in der Reha war vor gut anderthalb Jahren, also ich bin auch nicht so sehr einer, der sich so massieren lässt oder so, aber durch diese Herz-OP und dieses Überstrecktsein beim Operieren hat sich alles im Rücken verspannt. Auch wenn ich das ja gar nicht mitgekriegt habe, weil ich betäubt war. Aber es ist so, dass man hinterher so Behandlungen bekommt. Und da wurde man dann auch eingecremt und eingeölt und dann so Finger, die wussten, wo sie da zu kneten und so. Das war auch so dieses Überfließende, dieses Sinnliche, wo ich gedacht habe, wow, ist eigentlich ganz schön so mit dem Öl. Anders als heute wusste damals allerdings, vor 2000 Jahren, jedes Kind, was dieser Begriff bedeutete, Christus bzw. Messias. Die jüdischen Propheten hatten vorausgesagt, dass Gott irgendwann einmal seinen Messias schicken würde. Nicht irgendeinen König, sondern den König. Den König schlechthin. Nicht irgendeinen Priester oder Propheten unter anderen, sondern den Priester, den Propheten schlechthin. Und die beiden Worte Jesus Christus sind darum das vermutlich kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt. Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist der Messias, der erwartete König, Priester und Prophet. Und das ist es, was Weihnachten zu einem ganz besonderen Fest macht. So wie es in einem alten Advents- und Weihnachtslied heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Er kommt zu dir. Weihnachten ist nicht nur ein Geburts- und ein Gedenktag. Damals wurde nicht nur irgendein Kind geboren, an das wir uns heute erinnern, sondern mit diesem Kind hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Dieser Mensch, Jesus, dessen Geburt wir bis in die heutige Zeit feiern, manche mit Bedacht, manche eher aus so einer schönen Tradition heraus, war und ist gleichzeitig der Christus, der von Gott in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Und darum geht Weihnachten über alle Geburts- und alle Gedenk- und Feiertage hinaus. An rund 400 Stellen im Neuen Testament wird Jesus als der Christus bezeichnet. Aber wer hat ihn eigentlich gesalbt? Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen um dieses Ereignis. Wann wurde er eigentlich gesalbt? Und wusstet ihr, dass das erst 2 Tage vor seinem Tod geschah? Wir hören mal kurz in die erdachte Vorgeschichte hinein, die Frau mit dem Salböl.
Soll ich wirklich? Das Zeug ist richtig teuer. Ich meine, für dieses Öl muss ein Arbeiter 1 Jahr lang schuften. Ist ja auch was ganz Feines. Nardenöl. Aus Narden gepresst. Einer Pflanze, die nur in Indien im Himalaya wächst. Gar nicht so leicht zu bekommen. Aber irgendwie muss ich meine Freude doch zum Ausdruck bringen. Meine Begeisterung. Ich kann gar nicht anders. Weil ich etwas erlebt habe, das mich verändert hat. Durch und durch. Und es gibt nun mal Dinge im Leben, die sind mit Geld nicht aufzuwiegen. Ist doch wahr. Wenn jemand zu uns käme und sagen würde, ich gebe dir, was weiß ich, 1000 Silberstücke, wenn du deine Partnerin oder deinen Partner nicht mehr liebst. Oder meinetwegen auch 1 Million. Wir würden es nicht machen, oder? Zumindest nicht, wenn wir den anderen wirklich lieben. Liebe hat keinen Preis. Sie ist unbezahlbar. Und das, was mir Jesus geschenkt hat, ist auch eine Form der Liebe. Er hat mir gezeigt, was es heißt, mich selbst zu lieben. Bedingungslos. Mich anzunehmen, wie ich bin, mit all meinen Macken. Nicht, weil ich mich für perfekt halte, sondern weil ich glauben kann, dass ich gewollt bin. Außerdem hat Jesus doch mal diese kleine Geschichte erzählt. Von dem Mann, der einen Schatz findet. Dieser Mann findet einen Schatz auf einem Acker. Und er freut sich darüber so sehr, dass er alles verkauft, was er besitzt, damit er sich diesen Acker mit dem Schatz darin kaufen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Schatz auch gefunden. Und ich freue mich darüber so sehr, dass alles, was ich sonst habe, dagegen verblasst. Ja, das ist ein wunderbares Öl. Und es ist genau das Richtige, um mich damit zu bedanken. Ist das Verschwendung? Nein, denn Liebe hat keinen Preis. Ich werde jetzt da reingehen und Jesus mit diesem Öl salben. Ja, das werde ich. Los geht's.
Wir finden diese Geschichte im 14. Kapitel im Markus-Evangelium. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Schon die Eröffnung dieser Geschichte ist prall gefüllt mit Leben. Ganz viele Geschichten stecken in diesem einen Satz. Da ist ein Mensch namens Simon. Ein Mann, der offensichtlich in einem gewissen Wohlstand lebt. Simon wird hier der Aussätzige genannt. Das kann so nicht stimmen. Eher Simon der ehemals Aussätzige. Wenn Simon aussätzig gewesen wäre, dann hätte er weder zu Hause wohnen, noch zusammen mit anderen Menschen essen dürfen. Der Aussatz galt als hoch ansteckende Krankheit und darum mussten Aussätzige außerhalb der Stadt in isolierten Siedlungen leben. Nun wissen wir, dass Jesus, so berichtet uns die Bibel, unter anderem auch Aussätzige geheilt hat. Und es ist zu vermuten, dass Simon eventuell zu diesen Menschen gehört hat, die Jesus geheilt hatte. Und daraus scheint so etwas wie eine Freundschaft entstanden zu sein, sich entwickelt zu haben. Und das legt jedenfalls unser Text so nahe. Denn Jesus war öfter im Hause des Simon zu Gast. Es ist nicht ganz deutlich, um was für eine Mahlzeit sich es in dieser Geschichte handelt. Zunächst klingt es so, als würden die beiden allein miteinander essen, aber dann tauchen immer mehr Leute in dieser Geschichte auf, sodass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein etwas größeres Gastmahl gehandelt hat. Und wir leben ja jetzt in der Zeit von Weihnachten. Unserer Zeit angemessen mache ich aus diesem Gastmahl mal sehr eigenwillig eine Weihnachtsfeier. Natürlich weiß ich, dass man Weihnachten erst seit dem 3. beziehungsweise, glaube ich, also offiziell erst im 4. Jahrhundert gefeiert hat, aber lassen wir die ganze Geschichte doch mal spaßeshalber an einem 26. Dezember geschehen. Also der Baum ist geschmückt, die Kerzen brennen, es duftet angenehm nach Tannenzweigen und Lebkuchen, alles geht so seinen gewohnten weihnachtlichen Gang. Einige machen noch einen kleinen Verdauungsspaziergang im Garten, die anderen unterhalten sich mehr oder minder angeregt bei einer Tasse Kaffee. Opa ist im Sessel eingenickt und schnarcht so vor sich hin. Und dann kommt plötzlich diese Frau zur Tür rein. Diese Frau. Was hinter ihrem Auftritt steckt, lässt sich nur vermuten. Im Lukas-Evangelium gibt es eine ähnliche Geschichte, die besagt, dass es sich dabei um eine stadtbekannte Sünderin gehandelt habe. Aber hier im Markus-Evangelium klingt das irgendwie anders. Diese Frau besitzt ein teures Parfüm und kann sich als Frau von Welt in der besseren Gesellschaft ungehindert bewegen. Wir hätten es in diesem Fall mit einer, sagen wir mal, emanzipierten Frau zu tun. Und als solcher ist es ihr ziemlich egal, was die anderen sagen oder denken. Und ganz offensichtlich ist es ihr Bedürfnis, Jesus in die Mitte dieser Feier zu stellen. Sie denkt sich, es kann doch nicht sein, dass wir hier Weihnachten feiern und niemand stellt Jesus in die Mitte. Es wird zwar irgendwo, oder er ist da, er wird irgendwie in diesen Betrieb eingebaut, man pflegt einen höflichen Umgang mit ihm, niemand ist unfreundlich, aber er ist neben Tannenbaum, Weihnachtsbraten, Keksen eben nur ein Element unter vielen anderen. Und das wurmt diese Frau. Das macht sie so nicht mit. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist sie einfach nur dankbar für die Heilung des Simon. Vielleicht hat Jesus sie selber ihr was Gutes getan, ihr geholfen oder sie auch geheilt. Oder sie hat erkannt, dass Jesus mehr ist als einfach nur ein weiterer Weihnachtsgast. Dass Jesus trotz und in all seiner Höflichkeit und Bescheidenheit eben doch dies ist, der Christus, der Gesalbte, der von Gott in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Es ist dieser Frau also ein tiefes Bedürfnis, Jesus auf dieser Feier in die Mitte zu stellen, ihn zu salben, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Gesalbten, zum Christus zu machen. Ob das ein religiöses Bedürfnis ist oder einfach nur ein Akt des Überschwangs dieser Frau, wir wissen es nicht. Natürlich verletzt sie dabei alle Regeln des Anstands. Nicht nur nach damaligen Vorstellungen ist das, was sie tut, abgrundtief peinlich. Versuch mal, dich in die Situation von Jesus zu versetzen. Du unterhältst dich gerade mit jemandem, nimmst gerade deine Tasse Kaffee, willst einen Schluck trinken, auf einmal kommt jemand rein und übergießt dich mit Öl. Was mag das sein? Das Öl ist teuer, riecht gut, aber in dem Moment ist es, glaube ich, erstmal ziemlich nebensächlich. Das heißt, auf einmal kleben die Haare, das ölige Zeug läuft dir irgendwie in den Ausschnitt und über die Klamotten. Die ganze Situation wirkt irgendwie grotesk. Natürlich ist es nicht das, worüber sich die Leute dann aufregen. Ihr Widerspruch entzündet sich an einer ganz anderen Stelle. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte das Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Das ist jetzt quasi das Kontrastprogramm zu dem, was die Frau macht. Während es ihr darum geht, Jesus in die Mitte zu stellen, ist den Leuten ziemlich egal, dass Jesus, ich sag mal, wie ein begossener Pudel aussieht. Niemand springt auf, um ihm ein frisches Hemd zu bringen oder dass sie ihm irgendwie ein anderes Obergewand geben oder ein Handtuch oder sowas. Vielmehr richtet sich der Blick der anderen Gäste auf das, was diese Frau in ihren Augen falsch gemacht hat. Dieser Skandal, diese Verschwendung, dieses kostbare Öl, wie kann die nur? Sag mal, ist sie noch bei Sinnen? Und dieser Einwand ist durchaus berechtigt. Was die Frau tut, ist tatsächlich übergriffig, ist verschwenderisch. Wahrscheinlich hätte kein Mensch etwas gesagt, wenn sie das Fläschchen aufgemacht hätte, 2 oder 3 Tröpfchen über seinen Kopf gegossen hätte, noch irgendeinen schönen Satz dazu gesagt hätte. Aber sie hat die ganze Flasche über ihm ausgegossen. Mit 300 Silbergroschen wird der Preis der Flasche dieses Nadenöls angegeben. Eine unvorstellbare Summe in dieser Zeit, in der 80% der Menschen mit einem Silbergroschen am Tag irgendwie auskommen mussten. Judas hat Jesus für 30 Silbergroschen verraten. Das war ein Monatsgehalt. Und diese Frau haut mit ihrer Geste fast ein ganzes Jahresgehalt auf den Kopf der normalen Durchschnittsbevölkerung. Der Einwand der Anwesenden ist also mehr als berechtigt. Hätte man das Geld nicht besser den Armen geben sollen? Und diese Frage an die Frau stellt sich im Grunde genommen an jedem Weihnachtsfest neu. Ist die ganze Materialschlacht, die wir an und um Weihnachten herum betreiben, wirklich noch zu rechtfertigen? Diese spezial beleuchteten Weihnachtshäuser, die vielen Autofahrten, mit denen wir die ganzen Verwandten besuchen, die prunkvoll geschmückten Gemeindehäuser und Kirchen. Ich finde uns in diesem Jahr ehrlich gesagt genial. Wir haben so einen mit kleinen LED-beleuchteten Benjamini. Das ist dieses Jahr unser Weihnachtsschmuck neben dem schönen Adventsbazar. Aber da, finde ich, haben wir richtig mal das Richtige getroffen, vorbildhaft. Und dann an den Tagen immer wieder Essen, 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 Essen. Das alles ist doch durch nichts zu rechtfertigen. Müsste man dieses Geld nicht anders investieren? Und so ähnlich müssen auch die Argumente des Simons und seiner Gäste geklungen haben. Und sie haben völlig recht. Was die Frau in unserer Geschichte in ihrem Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen, tut, ist nach allen vernünftigen Maßstäben falsch. Und sie, die bis dahin so selbstbewusst ihr eigenes Ding durchgezogen hat, die sagt keinen einzigen Ton mehr. Vielleicht, weil sie über die Heftigkeit des Shitstorms, der da über sie hereinbricht, überrascht ist. Vielleicht fragt sie sich, habe ich wirklich so klug gehandelt? War das richtig? Ist das, was Simon und die anderen mir hier vorhalten, nicht einfach nur wahr? Hat Jesus nicht selbst ein Leben in Armut gewählt und seinen Jüngerinnen und Jüngern dazu aufgefordert, sich um die Bedürfnisse der Armen um sie herum zu kümmern? Hätte sie Jesus nicht viel besser ehren können, indem sie genau das getan hätte, was Simon und die anderen an ihrer Stelle getan hätten? Wobei sie nicht wirklich daran glaubte, dass sie es tatsächlich getan hätten. Sie hätten das Fläschchen Öl zwar nicht über Jesus ausgekippt, aber sie hätten es auch nicht den Armen gegeben. Da hatte sie keinen Zweifel. Es ist oft ein großer Unterschied zwischen dem, was man von anderen fordert, und dem, was man selbst bereit ist zu tun. Es ist oft ein großer Unterschied zwischen dem, was man von anderen fordert, und dem, was man selbst bereit ist zu tun. Also schweigt die Frau in einer Mischung aus Scham und Trotz. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das ist jetzt interessant. Jesus stellt sich mit seiner Antwort, mit seiner Aber-Antwort voll und ganz auf die Seite der Frau und nicht auf die Seite der ganz vernünftigen, sogar christlichen Argumente. Er nimmt die eine vor dem moralischen Eifer der vielen in Schutz und sagt: Lasst sie. Und dann macht er eine spannende Unterscheidung. Leider wird das in den meisten Bibelübersetzungen nicht so deutlich. Auch in der von mir verwendeten Luther-Übersetzung heißt es: Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber im griechischen Urtext heißt es hier wörtlich: Sie hat ein schönes Werk an mir getan. Ich habe mal in meinem Bible-Server nachgeguckt. Allein die Übersetzung von Roland Werner, das Buch, findet diesen oder beschreibt diesen Unterschied. Sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und erst danach, im Hinblick auf die Armen und Bedürftigen, redet Jesus von guten Werken, die uns als Christinnen und Christen aufgetragen sind. Jesus unterscheidet also zwischen schönen Werken und guten Werken. Und ganz offensichtlich brauchen wir in unserem Leben beides. Wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Gute Taten können schöne Taten nicht ersetzen. Und schöne Taten können gute Taten nicht ersetzen. Jemand hat einmal gesagt: Gute Taten geben unserem Leben Sinn. Schöne Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz. Gute Taten geben unserem Leben Sinn. Schöne Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz. Wir brauchen nicht nur das Zweckmäßige, auch nicht nur das moralisch Zweckmäßige. Wir brauchen auch die Verschwendung, das zwecklos Schöne, wenn unsere Seele nicht vertrocknen soll. Suse und ich haben, als wir jung verheiratet waren, ein Eheseminar mitgemacht bei Georg und Elsie Bürgin. Und ein Thema in diesem Eheseminar war auch, wie man mit Finanzen, wie man mit Geld umgeht. Und sie haben ein Haushaltsbuch geführt und haben uns das anbefohlen und haben gesagt: Führt auch so ein Buch. Und dann geht mal richtig schön essen. Macht mal richtig einen drauf. Und dann schreibt in euer Haushaltsbuch 50 D-Mark, sinnlos verprasst. Fand ich genial, habe ich mir gemerkt. Was die Frau tut, tut sie aus reiner Liebe. Und Liebe ist eben, wie sie ist, überfließend und verschwenderisch. Liebe rechnet nicht. Und Liebe rechnet sich nicht. Liebe lässt sich in eine Welt, in der alles nach Zweckmäßigkeit fragt, nicht einmal rechtfertigen. Es lässt sich nämlich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch heiratet und so viel Zeit mit einem einzigen Menschen verbringt, wo er in der gleichen Zeit vielen anderen Menschen helfen könnte. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch Kinder zeugt in einer Welt, in der alle 2 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Auch die Zeit, die sich ein Mensch für Gott nimmt, lässt sich nicht rechtfertigen, angesichts so vieler Nächster, die dringend Hilfe brauchen. Die Liebe zu Gott scheint innerhalb eines christlichen Lebens ein höchst fragwürdiger Luxus zu sein. Denn die Liebe eines Menschen zu Gott scheint anderen Menschen etwas wegzunehmen. 300 Silbergroschen, damit hätte man so viel Gutes tun können. Lasst sie, sagt Jesus. Hört auf mit euren Rechnereien. Für euch, die ihr so ausschließlich auf gute Taten aus seid, werde ich immer nur Jesus das Vorbild sein. Jesus der Lehrer, Jesus der gute Mensch aus Nazareth. Erst diese Frau in ihrer Liebe macht mich zu dem Christus. Erst die verschwenderische Liebe dieser Frau verleiht meinem und ihrem Leben seinen wahren Glanz. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinem Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Ob Jesus wohl noch damit gerechnet hat, gesalbt zu werden, 2 Tage vor seinem Tod? Es klingt fast wie Galgenhumor, wenn Jesus hier sagt, sie salbt meinen Leib schon mal für mein Begräbnis. Denn für eine Totenbalsamierung hätten 2, 3 Tropfen nicht genügt. Da musste schon die ganze Flasche sein. Diese Frau hat Jesus, obwohl sie mit Sicherheit überhaupt nichts davon wusste, zum Christus gemacht, zum Messias. Sie hat das getan, was alle anderen verpassten. Sie hat die längst fällige Salbung nachgeholt. Und ich sage mal, es war höchste Eisenbahn. Und ich muss gestehen, dass mich diese Geschichte tief berührt hat. Und ich frage mich, ob und wo ich es möglich machen kann, in einer Art und Weise, wie ich Weihnachten feiere, Jesus in der irgendeiner Weise auch so in die Mitte zu stellen, ihn zu salben. Und ich lerne aus unserer Geschichte, dass es dazu keiner großen Änderungen bedarf. Niemand zwingt uns, unsere liebgewonnenen Weihnachtstraditionen zu brechen, weder im Kreis der Familie noch für uns alleine. Was die Frau in unserer Geschichte gemacht hat, hat keine 3 Minuten gedauert. Okay, die anschließende Diskussion hat wahrscheinlich etwas mehr Zeit gekostet. Aber diese Frau hat an der Weihnachtsfeier, in Anführungsstrichen, des Simon, im Grunde genommen nichts groß verändert, sondern lediglich an einem Punkt dieser Feier Jesus sichtbar in die Mitte gestellt. Dass sie dabei nicht allzu geschickt vorgegangen ist, sei es drum. Nächstes Jahr wird sie es vielleicht klüger anstellen. Aber dadurch, dass sie Jesus für einen kleinen Moment sichtbar in die Mitte stellte, veränderte sich die ganze Feier. Dadurch, dass wir Jesus bewusst stellen, wird aus einem Weihnachtsfest mehr als ein bloßer Gedenktag für einen Menschen, der schon fast 2000 Jahre tot ist. Wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, könnten wir uns vielleicht überlegen, wie wir Jesus salben wollen. Denn erst eine solche Salbung macht aus dem Menschen Jesus, dessen Geburtstag wir da feiern, den Christus Gottes. Das kann ein ganz kleiner Schritt sein. Vielleicht ein Tischgebet, mit dem niemand gerechnet hat. Oder die Weihnachtsgeschichte, die man am ersten Weihnachtsfeiertag ganz unerwartet bei der Kaffeetafel vorliest. Oder leise Lobpreis und andere geistliche Musik im Hintergrund laufen lassen. Oder an einer Stelle, an einer passenden Stelle, eine persönliche Geschichte zum Besten geben. Eine kleine, schöne Krippe, die man dezent irgendwo im Wohnzimmer aufstellt. Ein kleines Zeichen, mehr nicht. Und das nicht aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus oder weil Gott das in irgendeiner Weise von uns erwarten würde oder weil das jetzt in der Predigt so angeregt wurde und man aus der Nummer jetzt nicht mehr rauskommt, sondern einfach nur aus Liebe. Aus dem Bedürfnis heraus, Jesus an Weihnachten in irgendeiner Weise in die Mitte zu stellen. Bei alledem muss man keineswegs wie die Frau aus unserer Geschichte Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Manchmal ist sowas kontraproduktiv. Und doch könnten auch wir für einen Moment erkennbar machen, was dieser Frau so wichtig war. Dass nämlich das Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, für uns ein ganz besonderes Kind ist. Nicht nur einfach ein Mensch, das zweifellos auch. Aber vor allem ist Jesus der Christus, den Gott in diese Welt gesandt hat, um uns zu heilen, um uns zu retten, um uns zu segnen. Und weil das so ist, ist es wert, dass wir ihn in die Mitte stellen. Denn allein unsere Liebe ist es, die dieses Kind salbt und zum Christus macht, an Weihnachten und an jedem anderen Tag unseres Lebens.